Historische Fakten präsentieren wir in der Vergangenheit und Gegenwart.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beginnen mit dem 12. Juli, dem indonesischen Genossenschaftstag. Genossenschaften sind wirtschaftliche Institutionen, die in Indonesien aufgrund der Natur der Gesellschaft und der Verwandtschaft sehr geeignet sind. Genossenschaft wurde 1896 von Arya Wirya Atmaja in Purwokerto, Zentraljava, in Indonesien eingeführt. Er gründete eine Kreditgenossenschaft mit dem Ziel, seine mit Geldverleiher unbeworbenen Bürger zu unterstützen. Die Genossenschaft entwickelte sich schnell und wurde schließlich von Budi Utomo und Gewerkschaften des Islams nachgeahmt. Im Jahr 1942 besetzte Japan Indonesien. Japan gründete dann Kumiai Genossenschaft. Zu Beginn lief diese Kooperation gut, aber seine Funktion änderte sich drastisch und wurde zu einem Werkzeug Japans, um die Menschen auszunutzen und unglücklich zu machen. Nach der Unabhängigkeit Indonesiens hielt am 12. Juli 1947 die Bewegung der Genossenschaften in Indonesien den ersten Genossenschaftskongress in Tasikmalaya West Java, der von Muhammad Hatta initiiert wurde. Der Kongress sieht unter anderem den 12. Juli als Tag der Genossenschaft vor und bildete die zentrale Volksgenossenschaft in Tasikmalaya. Wir kommen zum 12. Juli 1975. Das nationale Monument wurde am 12. Juli 1975 für Öffentlichkeit geöffnet. Das nationale Monument oder Monas ist ein 132 Meter hohes Denkmal, das zum Gedenken an den Unabhängigkeitskampf des indonesischen Volkes gegen die holländische Kolonialherrschaft errichtet wurde. Der Bau des Denkmals begann am 17. August 1961 unter dem Befehl von Präsident Sukarno und wurde am 12. Juli 1975 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Das Denkmal wurde mit einer vergoldeten Flamme gekrönt, die den Kreis eines feurigen Kampfes symbolisierte. Das Nationalmonument befindet sich in der Mitte des Merdeka-Feldes, Zentraljava. Monas und dem Museum sind täglich außer montags für die Öffentlichkeit geöffnet. Wir beenden das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem 12. Juli 1990, Anfang des Ausbruches der Sowjetunion. Auf dem 28. Parteitag der sowjetischen Kommunistischen Partei gab Boris Jelzin am 12. Juli 1990 seinen Austritt aus der Partei bekannt. Sein Rücktritt war Anfang des Ausbruches der Sowjetunion. Jelzin protestierte die Ernennung von Mikhail Gorbatschow zum Leiter der Kommunistischen Partei. Gorbatschow, nicht nur sowjetischer Präsident, sondern auch zu diesem Zeitpunkt auch noch Generalsekretär der gerade für illegal erklärten Kommunistischen Partei, wirkte völlig überrumpelt. Diese demütigende Machtdemonstration Jelzins gegenüber Gorbatschow beschleunigte den Abspaltungsprozess der übrigen Republiken, die sich die Entmachtung des Zentralstaates zugunsten der Teilrepubliken vor aller Welt eindrucksvoll manifestierte. Am 12. Juni 1991 wurde Jelzin bei den ersten russischen Präsidentschaftswahlen zum Präsidenten der russischen Teilrepublik gewählt und war maßgeblich an der Auflösung der Sowjetunion beteiligt. Während des August-Putsches 1991 gegen Gorbatschow bezog er öffentlich Stellung gegen die Putschisten und verschanzte sich im Weißen Haus in Moskau, das von der Bevölkerung erfolgreich gegen Angriffe verteidigt wurde. Der Machtverfall der Kommunistischen Partei und der Zerfall der Sowjetunion waren nicht nur mehr aufzuhalten, soweit das Programm Vergangenheit und Gegenwart.